Einen guten Tag wünschen die Bremer Bilderbuchgespräche. Mein Name ist Marc Kudlowski und ich bin hier wieder heute per Remote verbunden mit meiner lieben Kollegin aus Bremen, Elisabeth Hollerweger. Hallo Elisabeth.
Hallo, guten Tag.
Was haben wir uns denn für die dritte Folge heute ausgesucht?
Wir haben ausgesucht Toni will ans Meer von Philipp Wächter. Das ist der zweite Toni-Band und diesmal geht es eben sehr aktuell darum, dass Toni in die Ferien fahren möchte mit seiner Mutter und da bestimmte Hürden zu überwinden hat. Das ist auf jeden Fall ein, ja, wieder ganz spannender Comic von Wächter mit sehr vielen Schleifen in der Handlung und überraschenden Wendepunkten. Und deswegen haben wir uns für dieses Buch entschieden.
Ja, du hast es mir ja empfohlen, weil du Toni schon aus dem ersten Band kanntest. Ich habe ein wenig recherchiert. Der erste Band 2018 auch bei Belz und Gehberg erschienen, trägt den Titel Toni und alles nur wegen Renato Flash. Das war Wächters erster Kindercomic. Den hatte ich auch zu der Zeit wahrgenommen, selbst aber nicht gelesen. Du hast ihn dir aber genauer angesehen.
Genau, wir haben im Praxissemester damit gearbeitet, weil ja immer so ein bisschen die Frage ist, wie kriegen wir auch die Jungs ans Lesen, wie können wir ja, spannende Angebote unterbreiten. Und Toni ist sowohl als Charakter eine interessante Identifikationsfigur, als auch als Held in seinen Geschichten. Und bei dem ersten Band war das insbesondere deswegen spannend, weil die Handlungslogik sich in einzelnen Episoden immer wiederholt hat. Toni hat hier das Ziel gehabt, Fußballschuhe zu kaufen und hat in jeder Episode, also auf irgendeine Art und Weise versucht, Geld zu bekommen, hat sie auf irgendeine Art und Weise aber dann doch nicht bekommen, beziehungsweise hat sein Geld wieder verloren und oder ausgegeben und dadurch konnte man sie sehr gut arbeiten in der Schule mit Elementen der Handlungslogik. Was sind wiederkehrende Elemente und wie entwickelt sich die Figur trotzdem, trotz dieser episodischen Anordnung weiter? Und man konnte dann darauf aufbauen und eben auch super eigene Episoden dazu schreiben. Also das war jetzt von diesem ersten Band besonders toll für die Praxis. Und genau, in diesem zweiten Band ist es ja ein bisschen anders. Wie hast du ihn denn so wahrgenommen? Was ist dir besonders aufgefallen, gerade wenn das jetzt so dein erstes Toni-Erlebnis war?
Ja, aufgefallen ist mir als erstes ganz hinten im Buch, dass da der Blitz bzw. Flash der Fußballschuhe zu finden ist. Also wenn man das Buch zu Ende gelesen hat, da findet sich dieser rote Blitz aus dem ersten Band. Ist das richtig, dass da ein Verweis untergebracht ist auf diese Fußballschuhe? Das wollte ich dich nämlich noch unbedingt fragen.
Genau, also ich finde, die Verweise, die zeigen sich ja an mehreren Stellen, ne? Also am Anfang wird ja nochmal aufgelistet, als sie in dieser Ausgangssituation sind, wir haben kein Geld für den Urlaub, wir können dies ja nicht in Urlaub fahren, was ja erstmal die Ausgangskomplikation der Geschichte Toni will ans Meer ist. Und da zählt Toni seiner Mutter nochmal alles auf, wie man Geld bekommen kann. Und das sind genau diese einzelnen, ja, Dinge, die er in dem ersten Band eben versucht hat, um an Geld zu kommen. Das ist so ein Verweis auch noch. Und dann später bei diesem Tattoo, das er bekommt, als er mit seiner Mutter auf dem Markt ist, da will er auch Renato Flash sicher auftätowieren lassen. Und das ist auch nochmal ein weiterer Verweis. Und am Ende eben auch, genauso der Blitz auf den Fußballschuhen, der kommt dann auch vor. Genau, also von daher finden sich da tatsächlich Verweise. Und das ist ja ganz interessant und wahrscheinlich auch schön als Wiedererkennungseffekt für diejenigen, die den ersten Band auch schon kennen.
Ja, hier ist auf jeden Fall im positiven Sinne zu befürchten, dass eine Serie angelegt wurde, der noch weitere Teile folgen werden oder könnten. Ja, du hattest ja gefragt, wie ich das Ganze wahrgenommen habe. Also ich habe mir auch ein fettes Post-it auf die erste Seite der Handlung geklebt. Seite 6 ist das im Buch, von der du auch gerade sprachst. Mir hat es gut gefallen, dass direkt in medias res eingestiegen wird. Ich würde es einmal kurz zitieren für unsere Hörerinnen und Hörer. Alles begann an einem Montag im April. Draußen Regenwetter. Die Regentropfen prasseln an die Scheiben. Auf der Straße ist wenig los. Ich saß in meinem Zimmer, als es an der Tür klopfte. Mama kam herein, guckte seltsam und ihre Stimme klang so komisch. Hallo Toni. Ich ahnte sofort, dass etwas nicht stimmte. Was ist? Ich muss dir was sagen. Ja, es kam wirklich schlimm. Wir werden diesen Sommer doch nicht in den Urlaub fahren können. Was? Wieso? Du hast es versprochen. Also innerhalb von 5 Panels sind auf der Seite aufgedruckt. Wissen wir genau, um was es geht. Der Titel hat es ja auch schon angedeutet. Toni will ans Meer, aber eben der Weg dorthin wird nicht allzu leicht werden. Und in der Folge, wie du schon sagtest, Elisabeth, versucht Toni seiner Mutter vorzuschlagen, wie sie an Geld kommen können, sodass sie ans Meer fahren können. Seine Mutter ist aber abschlägig und so kommt es, dass Toni beim Kiosk um die Ecke seiner Schule mit seinem Freund dort verschiedene Zeitschriften sichtet und an Preisaufschreiben teilnimmt. Und tatsächlich gewinnt er auch in einem Preisaufschreiben. Das führt seine Mutter und ihn allerdings nicht ans Meer, sondern in die Berge. Und genauer gesagt in das Berghotel Tannenblick. Und das Tannenblick ist wirklich ein Spießerladen. Ich habe da auch ein kleineres Post-it hineingeklebt. Das ist auch meine Lieblingsstelle im Buch. Toni zieht sein Fußballtrikot an, seine Fußballschuhe, seine Stutzen, kommt mit einem Fußball die Treppe heruntergesprintet in den Empfangsbereich des Hotels und dort steht die gesamte Zeit über ein Portier und dort heißt es, es war wirklich nicht zu fassen. Immer und überall wurde gemeckert und wir sehen Toni, der dem Portier gegenübersteht und dieser sagt, Merkel, Fußbälle stellen eine Gefahr für Fensterscheibe, Vase und Mensch dar und sind im gesamten Hotelbereich am Körper zu tragen. Also da ist nicht viel mit Urlaub machen, sondern da muss man der Etikette unterliegen in diesem Hotel. Und so kommt es dann, dass seine Mutter und Toni beschließen, dort abzureisen, weil sie sich dort recht fehl am Platze fühlen. Und sie besuchen daraufhin alte Freunde der Mutter und die leihen den beiden ein Auto. Und mit dem Auto fahren sie ans Meer und dort verbringen sie auf einem Campingplatz eine schöne Zeit, die nicht genau umrissen ist, wie lange diese dauert. Man hat aber das Gefühl, dass es mehrere Wochen sind, der Sommerferien. Und sie kehren dann wirklich erholt zurück in die Heimat.
Ja, genau. Interessant, dass du gerade die Szene im Hotel Tannenblick auch als Lieblingsszene benannt hast. Ich finde vor allem auch da sehr interessant, dass Toni das ja so weit verinnerlicht, diese Zurechtweisung, dass er später, als sie dann bei der Freundin der Mutter sind und er dann mit den Kindern der Freundin auch spielt, er die Frösche auch ähnlich zurechtweisen. Das heißt, es findet dann an späterer Stelle so ein Rollentausch statt. Die Kinder machen sich drüber lustig, über diesen Portier, indem sie den Fröschen so ähnliche Anweisungen geben und sagen, ja, also du darfst quaken, aber nur ganz leise und du darfst eigentlich keine Schwimmhäute haben und so weiter. Ne? Das wird ja dann nochmal aufgegriffen, diese Szene, die du gerade benannt hast. Und was ich auf jeden Fall auch noch spannend finde, ist ja wieder diese Unterteilung in Episoden, die aber diesmal nicht so parallel aufgebaut sind wie in dem ersten Band, die aber letztlich doch so im Grundmuster folgen, dass es immer irgendeinen überraschenden Wendepunkt gibt und dass auf dieser Reise und selbst bei diesem Aufenthalt am Meer es dann immer wieder zu Ereignissen kommt, die dann zu einem anderen Verlauf führen, als man es zunächst mal erwarten würde. Also zum Beispiel, als sie dann Tretboot fahren, die Kinder, und dann erzählen sich, während sie dann rausfahren aufs Wasser, wo sie endlich mal in Ruhe schwimmen wollen, über verschiedene Filme, Szenen, welche Ungeheuer da überall im Meer sind. Und letztlich, statt einer Stunde, sind sie dann nur 20 Minuten auf dem Meer und haben überhaupt gar nicht gebadet, weil sie so viel Angst plötzlich hatten. Und solche Wendepunkte gibt es einfach ganz viele. Und das finde ich sehr bereichernd an dem Buch, wenn man immer wieder in seiner eigenen Leseerwartung auch so hinterfragt wird.
Ja, an der Stelle muss ich auch sagen, habe ich mich sehr angesprochen gefühlt von dem Comic. Hatte auch das Gefühl, dass zum Beispiel diese Stelle, aber auch andere auf eine Mehrfachadressierung hindeuten des Comics, also dass Erwachsene hier auch als Mitleserinnen und Mitleser mitgedacht wurden. Denn ich kenne das vom Surfen auf der Ostsee, in der nun wahrhaft nicht viele Haie unterwegs sind. Aber wenn man mit dem Surfbrett etwas weiter rausfährt, Also mir geht es so. Und man nicht mehr sieht, was unter einem ist, das Wasser sehr dunkelblau wird, dann kommen einem häufig solch absurde Gedanken und ich, zumindest mir kommen sie und ich denke, ui, wenn ich jetzt ins Wasser stürze, ich weiß gar nicht, was da unter mir ist. Also an dieser Stelle war die Perspektivenübernahme der Kinder in dem Tretboot für mich wirklich sehr leicht möglich. Also da habe ich mich auf die eigene Erfahrungswirklichkeit im Sommerurlaub stark verwiesen gefühlt. Das fand ich wirklich recht amüsant.
Ja, das ist ja spannend, weil es ja später, finde ich, als es um diese Karussellbesitzerin geht, noch stärker auf eine erwachsene Leserinnenschaft abzielt, würde ich sagen. Weil da ja auch so, und da habe ich mich dann ein bisschen gefragt, ob es nicht auch sehr stark konstruiert ist, dass Toni sich so intensiv mit dieser Karussellbetreiberin beschäftigt. Also es wird geschildert, dass sie da sitzt und niemand ist an diesem Karussell und Toni fährt dann eben ein paar Mal Karussell, damit die auch was verdient und dann ist er ganz glücklich, dass sie lächelt und hinterher kommen seine Mutter und Toni dann so ins philosophische Gespräch darüber, dass ja jeder das machen sollte, was er möchte und dass es wichtig ist, dass jeder in seinem Leben das findet, was ihn glücklich macht und so, und das ist schon sehr philosophisch und es kommt so ein bisschen abrupt, fand ich, so in diese Unbeschwertheit rein, gibt dem nochmal eine andere Note. Hier habe ich aber auf jeden Fall auch die Mehrfachadressierung nochmal deutlich gesehen. Wie ging es dir mit der Szene?
Ja, da kommen wir jetzt schon in den Bereich der Wertung hinein. Ich würde da gerne noch einen Umweg vorher nehmen. Dann würde ich daraufhin gerne auf deine Frage antworten. Ich würde gerne zuvor noch auf die formal-ästhetische Ebene zu sprechen kommen, weil du ja bereits sagtest, dass auch dieser Band der Toni-Serie episodisch gegliedert ist. Und was ich sehr interessant fand, war, dass jedes Kapitel oder jede Episode, die erzählt wird, durch einen gewissen Farbgrundton unterlegt ist, der auch durchgehalten wird und der mit dem Erzählten korrespondiert. Also in dem Berghotel Tannengrün ist beispielsweise die gesamte Geschichte in ein recht dunkles Grün getaucht. Und die Farbe Grün taucht auch später noch einmal auf, allerdings deutlich heller als im Berghotel Tannengrün, nämlich wenn die Kinder sich auf eine Art Schnitzeljagd im Kids Club begeben. Und da findet sich auf Seite 59 im fünften Panel ein ganz interessantes Zitat. Dort heißt es: Zu guter Letzt machten wir noch ein paar schöne Fotos. Das sind Toni und der Junge, der ihm zugelost wurde für die Schnitzeljagd. Handy Henry heißt er, weil er gerne den ganzen Tag an seinem Handy rumdaddelt. Und Handy Henry sagt: Ich kann das Bild noch bearbeiten, dass alles noch realistischer und mintgrün aussieht. Und da ist eine metareflexive Ebene eingeschoben, die auch wieder auf diese Mehrfachadressierung hindeutet, nämlich mintgrün ist das natürlich nur für uns als Betrachterinnen und Betrachter angelegt. Die beiden müssten die Sandburg bzw. die Kirche, die sie gebaut haben, eigentlich in den typischen Sandtönen sehen. Und ja, das fand ich ganz interessant, wie Wächter versucht, hier die formal-ästhetische Ebene mit dem Erzählten korrespondieren zu lassen. Die gesamte Narration über und hier zum Schluss auch noch auf die Metaebene geht. Das fand ich sehr interessant. Des Weiteren ist mir auf der formalen Ebene aufgefallen, das zielt jetzt noch auf das, was du zu Beginn gesagt hast, dass das womöglich auch ein Gegenstand für eher leseunwillige Schülerinnen und Schüler sein könnte, dass die gesamte Narration über alles Gesagte und Erzählte, also der Erzählerkommentar, durchweg groß geschrieben ist. Also es gibt keine Groß- und Kleinschreibung und das könnte womöglich auch interessant sein für das eigene Schreiben, dass man dort nicht primär auf die Orthographie schielt, wie man das beispielsweise auch eben nicht bei Lesetagebucheinträgen tut, sondern die Schülerinnen und Schüler vor allen Dingen sich auf das Erzählen konzentrieren können. Das scheint mir für die Lese- und Schreibförderung ein interessanter Punkt, der hier schon im Gegenstand angelegt ist.
Ja, genau, das war bei dem ersten Band tatsächlich auch so. Auch das mit den Farben, was du gerade benannt hast, die ja in meiner Wahrnehmung zumindest am Meer dann so ein bisschen vielfältiger werden, ne? So dieses ganz in einen Farbton getauchte wird dann am Meer so ein bisschen bunter, so dass man auch diese Entwicklung ganz gut nachvollziehen kann von eben eher gleichbleibenden Orten hin zu einer ganz großen Vielfalt an Erlebnissen und Erfahrungen. In Bezug auf die Metareflexion finde ich besonders die Stelle auch sehr interessant und ich glaube auch für Kinder einfach lustig, in der es darum geht, dass die Mutter und Toni in das kleine Auto das Gepäck packen und Toni schreibt dann oder sagt dann, doch eine Sache wunderte mich. Sag mal, ist das nicht super unlogisch, dass all das Gepäck in dieses kleine Auto passen soll? Und das Mädchen antwortet, total, das sollte man dem Zeichner sagen, der diesen Comic gemacht hat. Also auch hier nochmal so eine Metareflexion der Gemachtheit des Buches, was man ja bei dem Mintgrün dann zum Teil auch so mit dabei hat, auf eine implizitere Ebene. Es ist hier auf jeden Fall nochmal explizit gemacht.
Ja, also dieser Punkt auch nochmal schön, dass du das angesprochen hast. Vielleicht kommen wir jetzt dazu, wie der Comic einzuordnen ist, qualitativ. Ich habe ein paar Presseleserstimmen herausgesucht, beziehungsweise es sind viel mehr Pressestimmen. In Deutschlandfunk, in der Sendung von Ute Wegmann, zu Gast war dort André Kagemann, wurde Toni Willans Meer besprochen als ein Mutter-Sohn-Comic, typischer Wächterstrich, typischer Wächterwitz, typischer Wächter-Charme, ein Vergnügen für Jung und Alt. In der Badischen Zeitung wurde Toni ebenfalls gelobt. Bester Schmökerstoff für Leseanfänger ist Philipp Wächters neuer Comic Toni Willans Meer, der mit pointierten Dialogen und Zeichnungen eine märchenhafte Sommergeschichte erzählt. Und was nehmen wir noch? Deutschlandfunk Kultur. Philipp Wächters amüsant-ironischen Dialoge hauen einen förmlich aus den Latschen. Und dieses Mutter-Sohn-Gespann ist so perfekt beobachtet, dass man nach wenigen Comicbildern glaubt, die beiden zu kennen, weil sie so sind wie man selbst, mit all ihren Macken und Ausreden und weil Toni einfach nie aufgibt. Kim Kindermann in Deutschlandfunk Kultur. Ja, ich fange jetzt einfach mal an, das Ganze einzuordnen, wie ich es ja ganz subjektiv empfand, den Comic zu lesen. Also mir hat er gefallen, so viel vorab. Ich finde, er versetzt einen in eine schöne Urlaubsatmosphäre. Er macht ein gutes Gefühl. Er war für mich eine Art Feel-Good-Comic. Und jetzt kommt das Aber, das schon da mitgeschwungen ist. Ich fürchte, dass das ein Comic ist, beziehungsweise allgemeiner gesprochen ein Gegenstand, der auch recht schnell im Bücherregal verblasst. Und so geht es mir ehrlich gesagt mit allen Titeln von Philipp Wächter, die ich bislang lesen konnte, dass ich eigentlich Philipp Wächter mögen möchte. Mir gefällt auch die visuelle Ästhetik, dass es dann doch aber immer einiges in seinen Geschichten gibt, was mich ja nicht mitnimmt, beziehungsweise ich auch nicht das Gefühl habe, dass er mit seinen Geschichten etwas will. Also da wird nicht ein Thema entfaltet, an dem sich Leserinnen und Leser noch im Nachhinein abarbeiten müssen, sondern im besten Sinne, das ist jetzt wirklich nicht als böse Kritik gemeint, ist das wie bei einem Schweighöfer-Film. Man schaut ihn sich an, man fühlt sich gut und man hat ihn auch schnell wieder vergessen.
Ja, das ist für dich so. Ich würde, also wenn du jetzt so einen Vergleich anstellst, würde ich eher sagen, es ist ein Sven Regner für Kinder, also wenn du die Sven-Regner-Bücher liest, hast du auch immer das Gefühl, du bist so mitten an so einem Kneipenabend und es gibt irgendwie total gute Gespräche und du kannst drüber nachdenken. Es ist aber, ne, also genau, man ist irgendwie Teil davon und man kann auch irgendwie was mitnehmen und es kommt aber ohne so großen Pathos und ohne große Belehrung aus, sondern es ist genau wie du gesagt hast, man fühlt sich gut dabei und man fühlt sich irgendwie in guter Gesellschaft. Und trotzdem würde ich sagen, nimmt man was draus mit, was ich jetzt den Schweighöfer-Film erstmal absprechen möchte. Und was ich daraus mitnehmen würde, das könnte man jetzt so von Episode zu Episode nochmal aufzeigen. Das lässt sich aber zusammenfassend eben sagen, ist immer diese Art des Wendepunkts, diese Entwicklung weg von dem, was erwartbar ist und dieses Element des Zufalls, aber auch das Element von Entwicklung, also kindlicher Entwicklung auch. Kindliche Entwicklung lässt sich ja auch manchmal nicht so planen, sondern da gibt es immer irgendwelche spontanen Elemente, die dann alles Mögliche wieder unplanbar machen. Und ich finde, das zeigt das total gut auf. Ich fand bei den Rezensionen, die ich mir auch angeschaut habe, vor allem interessant, dass sehr stark auf diese Mutter-Sohn-Beziehung rekurriert wird. Das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob das tatsächlich so ein hervorzuhebendes Element ist. Also ist es wahrscheinlich auch, weil das in dieser Form einer sehr ungezwungenen Mutter-Sohn-Beziehung vielleicht nicht so häufig vorkommt im Comic oder auch im Bilderbuch insgesamt. Das ist ja wieder so, soziale Verhältnisse werden ohne thematisiert zu werden dargestellt. Und das ist im Prinzip, würde ich dir dann entgegenhalten, zu sagen, ja, es wird kein Thema entfaltet, aber es werden ganz viele Themen angerissen und angedeutet, auf die man wieder eingehen kann. Und deswegen würde ich sagen, ist es für einen gerade identitätsorientierten Unterricht total gut geeignet, weil man immer noch mal schauen kann, was ist jetzt die Frage, die die Kinder besonders mitgenommen hat oder was hat sie besonders beschäftigt oder auch was fanden sie besonders lustig. Also diese Szene, als diese beiden Jungs mit dem Handy dann versuchen, alle Aufgaben ihrer Schnitzeljagd zu bearbeiten und hinterher feststellen, ah, jetzt müssen wir aber irgendwie noch Beweise dafür kreieren, dass wir das auch wirklich gemacht haben und nicht nur mit dem Handy bearbeitet haben und da wieder das Handy zu Rate ziehen. Das ist einfach total absurd, komisch. Ich glaube, da kann man auch dran anknüpfen. Und das ist eben auch so ein Wendepunkt, ne, wo es so viele Wendungen gibt, dass man wieder daran ganz prima anknüpfen kann, glaube ich, wenn man Geschichten erfindet. Ja, das ist also so ein kleines Gegenplädoyer vielleicht.
Ja, du hast mich auch mit deiner Argumentation auf jeden Fall überzeugt. Ich bin da ein bisschen dem Weg gefolgt, dass ich glaube, ich hatte es im Kontext von Philipp Wächters Veröffentlichung Endlich wieder Zelten gelesen, dass er alljährlich mit seiner Familie nach Frankreich in den Urlaub auf einen Campingplatz fährt und dort gemeinsam mit seiner Familie den Urlaub verbringt. Und mir war die gesamte Geschichte zu nah an der Lebenswirklichkeit des Autors ausgerichtet. Auch dieses Großstadtleben orientiert sich meines Erachtens stark an dem, was Wächter vermutlich aus seinem Frankfurter Umfeld kennt. Der Kioskbesitzer, ja, schon fast ein wenig klischiert als der türkische Kioskbesitzer dargestellt. Ja, da waren so ein paar Punkte, bei denen mir das einfach nicht stark genug von dem weg war, was den Autor womöglich umgibt. Auf der anderen Seite hast du absolut recht, das, was da thematisch werden kann im Austausch mit Kindern, wird nicht explizit thematisiert. Das ist wirklich auf jeden Fall eine Stärke. Vielleicht bin ich da auch ein wenig meinem Vorwissen auf den Leim gegangen und habe mich da arg jetzt drauf versteift, etwas Konstruiertes zu finden im Konstruierten, was per se ja immer eingelegt ist durch den Autor und hier vermutlich offenbar wurde, weil ich das jetzt in einem anderen Kontext schon gelesen hatte, dass er immer nach Frankreich fährt. Aber insgesamt war mir da einfach beim ersten Lesen zu viele Referenzen auf seine Lebenswirklichkeit enthalten und ich hatte nicht das Gefühl, dass er ein Gespür für Kinder hat, die eher in bildungsfernem Milieu aufwachsen, sondern dass das doch alles aus eher einer bildungshuberischen Warte aus verfasst ist, wie das denn aussehen könnte. Aber das wären wahrscheinlich auch am ehesten dann die Kinder im Unterricht beziehungsweise außerhalb der Schule beurteilen können, wenn sie sich mit dem Comic auseinandersetzen beziehungsweise wie der überhaupt ankommt. Daran kann man dann ja ablesen, ob das, was ich ja da so drin gesehen habe, ob das auch die Kinder sehen oder ob da einfach mein Vorwissen einen Zugang für mich verstellt, der eigentlich für die Kinder gegeben ist.
Das finde ich irgendwie aber als Grundsatzfrage ganz interessant. Würdest du sagen, dass die Qualität eines Werkes davon abhängt, wie weit sich jemand von seinem eigenen Lebensumfeld entfernt? Weil letztlich, also ne, in der Praxis oder auch im Umgang mit den Studierenden bin ich eher der Meinung zu sagen, es geht nicht darum, was der Autor uns jetzt damit sagen wollte, sondern es geht darum, was ihr aus diesem Text ziehen könnt und was die Schülerinnen und Schüler aus dem Text lesen können. Und dementsprechend glaube ich, genau, ich habe das tatsächlich überhaupt gar nicht in dem Kontext von Wächter rezipiert, sondern habe das Buch als Buch genommen. Und dann ist es eigentlich mir auch egal, ob er jetzt sein Leben festhält oder ob er jetzt erzählt, wie es bei ihm immer so im Urlaub ist, solange er das auf eine witzige, pointenreiche und irgendwie auch philosophische Art macht, soll es mir recht sein. Also deswegen finde ich das interessant und das macht irgendwie für mich so eine Grundsatzfrage auf, wann ist ein Werk ein gutes Werk und was muss der Autor und als Mensch leisten, damit es ein gutes Werk wird.
Ja, ich glaube auch, dass ich mich da total verrannt habe und dass das auch ein schönes Beispiel ist, wie man den Autor überpointieren kann, bloß bei Wächter. Als Sohn von F.K. Wächter und mit der langen Publikationshistorie und den Bilderbüchern, die ich bereits von ihm kannte. Ich habe bei jedem Bilderbuch immer das Gefühl, dass ich mich frage, muss man das wirklich haben? Muss das wirklich publiziert werden bei dem Überangebot wirklich am Markt und den tollen Illustratorinnen und Illustratoren oder Bilderbuchkünstlerinnen und Künstlern und dann den verhältnismäßig vielen Publikationen, die er hat? Da frage ich mich immer, ist das eine Publikation, die auch von einem No-Name-Künstler oder einer No-Name-Künstlerin so bei Belz und Gehberg erschienen wäre. Ich glaube, daran störe ich mich einfach und da habe ich mir jetzt total eine Argumentation verrannt. Wahrscheinlich sollten wir da jetzt auch, was den Argumentationsfaden anbelangt, einen Schlusspunkt setzen, sondern so wie du das entfaltet hast als Potenzial für den identitätsorientierten Literaturunterricht, gerade Toni als Reflexionsfigur für Jungen, der da auch viel anbietet in der Fläche, Kind alleinerziehender Mutter, spielt gerne Fußball, möchte in den Sommerurlaub verreisen, alle anderen Schülerinnen und Schüler können verreisen aus seiner Klasse, eher nicht. Das scheinen da wirklich eher die Anknüpfungspunkte zu sein, über die man gehen sollte und nicht über die Autorinstanz. Da hast du schon absolut recht.
Ja, von daher hoffe ich jetzt, dass es als Sommerlektüre doch auch Anklang findet. Ich habe ehrlich gesagt so unter aktuellen Bedingungen vor allem diesen Strand gesehen, der so überfüllt war, dachte ich, oh nein, Corona. Ja. Das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass ich so diese Bücher zum Teil auch so wahrnehme und denke, oh, da konnten alle noch zusammen sein, jetzt ist alles anders. Und ich habe mich gefragt, ab wann das dann auch ins Buch kommt. Aber bei Toni ist es zum Glück noch nicht so, dass sind alle am Strand und keiner hat Angst. Und also außer natürlich vor den Seeungeheuern und so.
Den gleichen Gedanken hatte ich auch in der Strandszene. Da habe ich wirklich mich dabei ertappt und das war das erste Mal. Ich hatte schon darüber gelesen, dass andere solche Probleme haben, in Anführungsstrichen Probleme. Aber als ich die Strandszene gesehen habe, habe ich wirklich gedacht, die haben ja gar keine Masken auf, sind die wahnsinnig.
Ja, lustig, oder? Ich will mal hoffen, dass Toni nicht das letzte Sommerbilderbuch, der letzte Sommercomic ist, wo Menschen ohne Masken abgebildet sind. Das ist wirklich eine große Hoffnung.
Ja, ich bin auch auf jeden Fall gespannt, was das anbelangt. Wie sieht es denn aus mit der unterrichtlichen Einbettung? Haben wir da Ideen, wie dieser Kindercomic produktiv in den Unterricht der Grundschule eingebunden werden könnte? Du hast ja schon etwas angedeutet in Bezug auf das Schreiben. Könntest du das vielleicht noch etwas ausführen?
Ja, also das war bei dem ersten Band, hat sich das wirklich angeboten, weil man erst quasi die episodische Struktur an jedem einzelnen Kapitel erschließen konnte und das dann relativ einfach so puzzleteilmäßig wieder übertragen konnte. Das fällt mir jetzt bei dem ein bisschen schwerer, weil es halt diese Grundstruktur nicht gibt. Also man müsste hier erstmal versuchen, so eine übergreifende Grundstruktur zu finden. Und wir haben damit im Unterricht bei dem letzten Band eben so gearbeitet, es wurde immer eine Episode gelesen. Die Kinder haben sich mit dieser Episode auseinandergesetzt und haben dann im letzten Schritt an einer eigenen Episode gearbeitet. Und diese eigene Episode hat sich eben so schrittweise entfaltet, auch je mehr sie selber eingetaucht sind in diesen Toni-Band. Und ich glaube, das funktioniert bei diesem Band nicht. Ich vermute, man muss hier für jeden Teil des Comics sich eigene Vertiefungsaufgaben ausdenken. Aber ich glaube, dass ich auch so vorgehen würde, wirklich Kapitel für Kapitel zu lesen und dann den Kindern Zugänge zu eröffnen. Also sie auch da immer erstmal eigene Schwerpunkte finden lassen und eigene Fragen finden lassen und dann auch sie überlegen lassen, an welcher Stelle sie vielleicht da nochmal ein Panel ergänzen wollen oder vielleicht auch sich selber nochmal reinzeichnen wollen, also wo sie selber nochmal eine andere Idee hätten oder wo sie Toni nochmal was sagen möchten oder vielleicht auch einer anderen Figur. Und ich glaube, das lässt sich von Kapitel zu Kapitel ganz gut mit unterschiedlichen Schwerpunkten machen. Aber das wäre erstmal meine Idee, dass man dann dazu jeweils vertiefende und identitätsorientierte Aufgaben entwickelt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch schon ein paar Impulse?
Ja, einen Impuls hätte ich. Kindercomics sind ja multimodale Texte. Insofern bieten sie ein besonderes Potenzial zur performativen Inszenierung. Darüber hat auch Caroline Führer geschrieben in einem Fachzeitschriftenbeitrag, den ich auch gerne in den Shownotes hinterlegen kann. Und es bietet sich an, Comics szenisch einzulesen und eben nicht nur szenisch einzulesen, sondern die Szenen auch mit beispielsweise passenden Hintergrundgeräuschen zu unterlegen oder auch passende Musikstücke einzublenden. Und da kann man sich unter anderem wunderbar im Unterricht an der Hördatenbank geräuschesammler.de bedienen. Dort sind verschiedene Alltags-, aber auch Spezialgeräusche beispielsweise aus dem Urlaub hinterlegt, die man dann in die szenische Lesung integrieren kann. Auch zum Beispiel in der Postproduktion, also man muss das dann nicht alles on the fly gleichzeitig parallel erledigen. Und eigene Musikstücke können recht komfortabel, wenn man beispielsweise mit Tablets im Unterricht arbeiten kann, mit der App GarageBand auf iOS-Geräten erstellt werden oder mit dem entsprechenden Pendant für Android-Geräte, PocketBand. Da kann man einfache Musikstücke recht schnell komponieren und das ist auch sehr intuitiv zugänglich für Schülerinnen und Schüler. Und so kann man dann verschiedene Audiospuren übereinander legen und kommt zu einer szenischen Lesung. Ich habe auch für die Shownotes noch eine Lesung von Wächter und seiner Familie, die vor kurzem stattfand im Rahmen des Yippie Kinder Comic Festivals in Frankfurt hinterlegt. Das könnt ihr euch gerne ansehen und dort haben die drei, das war Wächter, sein Sohn und seine Frau, auch mit Geräuschen gearbeitet und man bekommt eine Idee davon, wie so etwas im Unterricht aussehen könnte, beziehungsweise man kann sich auch diese oder eine andere Lesung zunächst mit den Schülerinnen und Schülern anschauen, herausarbeiten, was eine szenische Lesung enthalten sollte und sich dann beispielsweise an einer Seite probieren oder an einem ganzen Kapitel. Ja, möglich wäre sonst auch, dass die einzelnen Kapitel aufgeteilt werden, sodass jede Gruppe ein Kapitel bearbeitet und zum Abschluss werden diese Kapitel dann im Digitalen zusammengebunden, sodass man den gesamten Kindercomic als szenische Lesung für die Klasse archivieren könnte und ja, weiterführend im Unterricht, wenn man möchte, darauf zugreifen kann, aber zumindest, dass die Schülerinnen und Schüler da ein Produkt, das von allen gestaltet wurde, mit nach Hause nehmen können. Zum Abschluss noch, was recht interessant ist, ist auch bei performativen szenischen Lesungen mit klanglicher Untermalung, dass da in der Regel auch alle Schülerinnen und Schüler dran im Sinne der Inklusion partizipieren können, indem sie das übernehmen, was sie besonders gut leisten können.
Ja, das finde ich total spannend, was du da jetzt alles noch für Möglichkeiten aufgezeigt hast für die szenische Lesung. Das finde ich auch eine super Sache, um das nochmal produktiv zu vertiefen und denke auch, dass man da gut einsteigen könnte, wenn man sich mit den Kapiteln im ersten Schritt auseinandergesetzt hat und sich dann nochmal eins aussuchen kann, dass man zu so einem Produkt bringen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz tolle, motivierende Möglichkeit. Ich kann zumindest sagen, dass das mit dem Lesen auch ohne die mediale Zielsetzung total super funktioniert hat. Also auch für leseschwache Schülerinnen und Schüler war es dann so, dass sie ja jedes Mal gemeinsam den Comic gelesen haben, also eine Episode gelesen haben und es wollten alle unbedingt lesen, haben sich da drum gerissen, unabhängig von Lesegeschwindigkeit und sonstigem Leseverhalten, waren sie ganz scharf drauf, das szenisch eben zu präsentieren und eine Rolle zu bekommen beim Vorlesen vor der Klasse. Also von daher sehe ich da sehr viel Potenzial für das, was du gerade aufgezeigt hast. Ich denke, damit haben wir doch einen runden Ausblick auch für die Praxis.
Ja, nehmen wir das denn jetzt mit in den Urlaub? Toni will ans Meer?
Bestimmt. Einige Gedanken, glaube ich, kann man gut mitnehmen und Toni als Charakter vielleicht so ein bisschen verinnerlichen, in manchen Situationen, in denen er unkonventionelle Lösungen findet und auch, wie es in der Rezension gesagt wird, in denen er einfach nicht aufgibt, obwohl man vielleicht auch schon Grund dafür hätte aufzugeben.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann haben wir ja eine passende Urlaubslektüre gefunden. Wir lassen uns mal überraschen, was wir für den nächsten Monat, für den August, auswählen. Für den Juli war es das soweit. Wir bedanken uns für euer Zuhören und wünschen euch jetzt noch eine gute Zeit und hoffentlich auch ein paar schöne, sonnige und erholsame Tage.
Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.